Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln.
Ja, grüß euch. Kurz nach 11, wir sind fast pünktlich, wir haben hervorragend gelobt und gepriesen. Allen, die im Netz zuschauen und die den Podcast später sehen, grüß euch, servus. Ich darf das Thema Lob und Anbetung etwas weiterführen. Und zuerst wollen wir uns eine kleine Zusammenfassung gönnen, was das letzte Mal war. Wir haben halt, danke für den Hineinklick, wir haben also eine kurze Zusammenfassung. Und nach der Zusammenfassung wollen wir anschauen, ist Lob und Anbetung dasselbe? Dann das Lob Gottes in der Gemeinde. Warum machen wir das mit Musik und Gesang? Warum sprechen wir das nicht einfach? Ja, danke Herr, gelobt seist du. Und welche Auswirkungen muss das auf unser Verhalten im Gottesdienst, vor allem auch gerade bei der Lobpreisaktion, sage ich mal, haben? Ja. Nehmen wir eine kurze Zusammenfassung vom ersten Teil. Dort haben wir geklärt, was ist Lobpreis eigentlich? Und Lobpreis meint das Lob und den Dank einfach zu Gott. Punkt. So einfach ist es. Nichts Schwieriges. Die Dankbarkeit, die wir Gott gegenüber haben, drücken wir aus im Lobpreis. Ja? Und unser Glauben ist natürlich die Basis, weil ohne das Glauben ist es unmöglich, Gott zu nahen, Gott zu gefallen. Also unser Glauben ist die Basis, auf dem alles beruht. Das wiederum beruht auf der Liebe Gottes und diese Liebe Gottes können wir im Ausdruck unseres Dankes ihm zurückgeben und ihn loben und ihn ehren. Ja. Für seine Taten loben und danken wir ihm. Und das sehen wir in den ganzen Psalmen. Wenn wir die Psalmen anschauen, die von 150 Stück hat 75 Stück David geschrieben, die ihm zugeschrieben werden, geht es immer darum, dass er sich bei Gott auch mal beklagt, aber vor allem unterm Strich immer bedankt. Er ist ihm immer dankbar, er lobt ihn und er ist ihm dankbar für die Rettung aus Nöten, für seine Hilfe, für alles. Und ein Beispielpsalm wäre der Psalm 66. Egal welche Psalmen man liest, überall wird man auf dieses gleiche Prinzip stoßen. Was auch noch ein kleiner Punkt war das letzte Mal, war, dass wir aufpassen müssen, dass wir unseren Lobpreis nie irgendwie an einen Zweck binden. Ganz, ganz wichtig. Nicht, dass so eine innere Herzenshaltung ist, wie ja, ich lobe Gott und dann kriege ich was dafür. Sondern das darf bitte dem reinen Herzen und dem reinen Dank entspringen, dessen, was wir wissen oder selbst erlebt haben, was Gott für uns getan hat. Und sollten wir noch nicht oder wenig mit Gott erlebt haben, dann dürfen wir uns glaubend auf die Schrift stützen, wo seine Wundertaten und all diese Werke beschrieben sind. Und wir brauchen nur die Augen aufmachen. Und so wie es Paulus im Römerbrief ganz klar sagt, wer sehen kann, der schaue sich bitte die Schöpfung an und kann dann genug Grund haben, Gott zu ehren und zu loben und zu danken für das, was er an Herrlichkeit und an herrlicher Schöpfung geschaffen hat. Der einzige Zweck des Lobpreises ist, dass wir Gott dem Vater Freude machen und ihm von ganzem Herzen dienen und nicht uns. Danke, Reinhold, für diesen Text. Hervorragend. Besser kann man es nicht sagen. Wir haben gesehen, dass das Lob Gottes Auswirkungen haben kann. Das heißt, wenn wir ihn loben und ehren und wie soll ich das sagen? Also Auswirkungen des Lobpreises können sein, dass in uns Freude aufkommt, dass wir wie David zum Beispiel tanzen vorm Herrn. Gut, das muss jetzt nicht sein, das sehen wir in der neutestlichen Gemeinde auch nicht. Sollte es mal passieren, denke ich, ist es kein Beinbruch. Ein freudiger Ausdruck dessen, dass wir Gott von ganzem Herzen unsere Dankbarkeit und unser, unsere Verbundenheit ihm gegenüber darstellen. Warum loben wir Gott? Wäre die nächste Frage gewesen. Und ganz klar, einzige wirkliche Grund, weil wir ihm dankbar sind. Und das war's dann. Warum sagt man Lob zu jemandem? Ganz klar, weil man ihm verbunden ist und weil man ihm Danke sagt und sich freut einfach. Punkt. Ein Lobpreis ohne Freude letzten Endes ist auch kein wirklicher Lobpreis. Unser Lob soll und muss ganz klar unserer Dankbarkeit entspringen. Sollte unser Lob irgendeiner anderen Grundlage entspringen, das heißt einer Berechnung oder so, wie gesagt, dann sind wir wieder im Zweck und das ist also nicht in Ordnung, weil unser Herz dann auch nicht okay ist und das müssen wir dringend prüfen und vor den Herrn bringen und über solche Dinge Buße tun. Gott zu loben und zu ehren, erfreut ihn und hilft uns in jeder Situation unseres Lebens. Ja, es gibt da Situationen, da können wir schier fast nicht mehr beten. Da fehlen uns teilweise auch Worte. Was hilft dann? Dann hilft ganz klar, ihm zu ehren, ihn zu loben. Was passiert in dem Moment, wenn wir, angenommen, es ist eine Situation da, da sind wir sprachlos. Es überfordert uns, wir haben keine Worte für Dinge, aber wir können eins machen, wir können Lobpreis machen, wir können Gott loben und danken. Dazu müssen wir nicht mehr unbedingt singen, sondern das könnten wir auch ganz normal verbal machen. Was passiert in dem Moment? In dem Moment fokussiere ich mich auf Gott und seine Größe und seine Tat und seine Macht und seine, seiner Fähigkeit, dass ihm kein Ding unmöglich ist. Und im Fokus dieser Perspektive werden die ganzen Probleme durchaus viel, viel kleiner und schrumpfen zusammen. Und dazu kann ich nur empfehlen, Lobpreis zu nehmen, die Gabe oder die Möglichkeit, Gott zu ehren sich selbst damit in einer gewissen Weise und Gott damit zu dienen. Genau. Also, im Lichte des Lobes und des Dankes Gottes lässt das Lob Gottes Situationen, die bedrohlich sind, letzten Endes sogar fast vollkommen erscheinen, weil wir auch erkennen dürfen, dass nichts, was uns widerfährt, von Gott nicht zugelassen oder erlaubt wäre. Ja, sollten wir mal einen Sidestep machen oder außerhalb seines Willens leben, dann holt er uns durch Dinge zurück, die wir als unangenehm empfinden und spüren. Und auch das entspringt seiner Liebe und auch das ist Grund, ihn zu ehren und ihn zu loben. Eindrücklich zeigt das der Psalm 66 und ich werde den jetzt aus Zeitgründen jetzt mal nicht ganz lesen. Jeder darf ihn gerne lesen. Hier geht es darum, dass David ihn ehrt, die furchtgebietende Herrlichkeit Gottes darstellt, auch sagt, dass er uns prüft und dass er uns läutert, dass er uns reinigt, was eine ganz wichtige Angelegenheit ist. Wir werden gereinigt durch das Wasserbad des Wortes und dass er ihn darüber lobt. Also jeder darf gerne den Psalm 66 lesen. Übrigens kann ich nur empfehlen, die Psalmen immer zu lesen. Und das ist wieder das Erstaunliche. Und daran sehen wir auch wieder, dass die Bibel absolut göttlichen Ursprungs ist und auch göttlich inspiriert ist. Denn es sind nicht nur Loblieder Gottes, sondern darin stecken auch Prophetien, die 1000 Jahre vorgreifen. Also David hat in seinen Psalmen, die er inspiriert durch den Geist Gottes geschrieben und gedichtet und vertont hat auch, schon Dinge eingewoben, beziehungsweise der Heilige Geist hat Dinge schon eingewoben in diese Texte, die Jesus zum Beispiel auch aufgreift und die ganz klar als prophetische Aussagen sogar bis in unsere Zeit greifen. Nur ein kleiner Sidestep zur Herrlichkeit des Wortes Gottes. Als neutestamentliche Gemeinde haben wir viele und weitere Gründe, natürlich Gott zu loben, weil wir in einem anderen Verhältnis zu Gott stehen als das Volk Israel damals. Und es ist um so viel höher als das, was die Israeliten damals als das irdische Volk Gottes an Privilegien hatten. Und als Text auf der Präsentation ist die neutestliche Gemeinde, neutestamentliche Gemeinde, lobt Gott nicht nur mit Gesang, Musik, sondern auch mit dem erneuerten Leben eines jeden einzelnen Gläubigen. Ein paar Stellen dazu im Epheser 1,6, dass zum Lob seiner Herrlichkeit und seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat, in dem Geliebten. Der Geliebte ist Jesus und seine Gnade ist das, dass er uns die Möglichkeit gibt, mit ihm ewiges Leben zu leben, was jetzt schon beginnt und in die Ewigkeit reicht. Im Epheser 1,12, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienen, also wir dienen zum Lob seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. Das haben natürlich die Apostel, beziehungsweise schreibt es der Paulus, für die Gläubigen, aber da wir das auch sind, können wir das wunderbar für uns in Anspruch nehmen, dass wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienen. Das darf man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir, die wir leben und weben und jeder in seinem Alltag Dinge tun, wenn wir uns auf ihn fokussieren und wenn wir ihm gehorsam sind, dienen wir zum Lob seiner Herrlichkeit. Super, also toll. Auch das ist schon wieder Grund, ihn zu loben und zu ehren. Im Epheser 1,14, der das Unterpfand, also der Heilige Geist, ist das Unterpfand unseres Erbes bis zur Erlösung des Eigentums. Das heißt, wir sind jetzt schon sein Eigentum zum Lob seiner Herrlichkeit. Also wir sind sein Eigentum zum Lob seiner Herrlichkeit. In Philipper haben wir noch eine Stelle, 1,11, erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt werden, zur Ehre und zum Lob Gottes. Also darum geht es dazu, dass Früchte der Gerechtigkeit, was sind Früchte der Gerechtigkeit? Früchte des Geistes, Früchte des Gehorsams Gott gegenüber. Und auch das lobt und ehrt Gott. Also wir müssen uns nicht zwingend in der Gemeinde versammeln, Musik machen und dazu schön, so schön als möglich singen, sondern wir können und sollen durch unser Leben ihn loben und ehren. Wir sehen also, dass wir nicht nur durch Lieder, sondern auch durch die Frucht unseres Lebens Gott loben und ehren können. Lobpreis ist effektiv ein Lebensstil. Es ist nicht nur eine Idee am Sonntagmorgen, die uns auch emotional berührt, was durchaus vollkommen in Ordnung ist, sondern ist ein Lebensstil, den wir von Sonntag bis Sonntag 24/7 leben dürfen. Um Gott richtig loben zu können und auch dann anbeten zu können, ist es unerlässlich, dass wir ein richtiges Gottesbild haben, ein ausgewogenes Gottesbild. Ein Gottesbild, was zu einseitig Gott als die klebrige Liebe sich vorstellt oder, sagen wir mal, aus seinem Wort zu sehr einseitig das betont, wird auch die Auswirkung im Lob oder in der Anbetung haben. Genauso wie ein Gottesbild, was Gott als strengen Richter und harten Herrn darstellt. Und das ausgewogene Gottesbild, also ein natürliches oder ein wahres Gottesbild, fußend natürlich auf seinem Wort, dort offenbart sich Gott uns in dieser herrlichen Weise, zeigt uns oder gibt uns die Idee seiner Person und gibt uns die Grundlage, ihn als das zu loben und zu ehren, was er ist. Und wir haben gesehen, dass also wenn wir das Wesen und die Art und wie Gott ist, also seine Eigenschaften, seine Person, wenn wir das nicht richtig begriffen haben, haben wir auch keine wirkliche Basis, ihn richtig zu ehren und richtig zu loben, sei es mit unserem Leben lebend oder am Sonntag in der Gemeinde mit Musik, Gesang und Text. Und unser Lob und unsere Anbetung, die auf dem ausgewogenen Gottesbild fußt, entspringt dann natürlich, wie wir schon gesehen haben, letztens immer unserer Dankbarkeit und immer der Liebe und der Ehrfurcht vor Gott. Wenn wir ein richtiges Gottesbild haben, wird unser Lob entsprechend sein, wird unsere Anbetung entsprechend sein. Haben wir ein falsches Gottesbild, wird auch unser Lob entsprechend lau oder übertrieben sein. Gottes Wesen zeigt also zusammenfasst folgende Eigenschaften. Er ist die Liebe, aber auch die Gerechtigkeit. Er ist heilig, er ist mächtig, er ist allmächtig. Mächtig und allmächtig ist wohl ein Unterschied. Er ist gütig, gnädig, er ist herrlich, er ist majestätisch und absolut souverän, barmherzig und treu. Er ist weise und allwissend. Wenn man sich diese Eigenschaften Gottes, die er hat, mal wirklich anschaut und mal nicht drüber geht, sondern sich einen Gedanken drüber macht, hat man auch gar keine andere Möglichkeit, als Gott dankbar zu sein und ihn zu ehren. Diese Erkenntnis über das Wesen Gottes möge uns helfen, ein ausgewogenes Bild von ihm zu haben und ihn in der echten und rechten Weise zu loben und zu ehren. Ich gebe ein praktisches Beispiel. Während der Woche waren viele Dinge, man hat viel erlebt, man hat positive Sachen im Beruf gehabt, im Geschäft, in der Schule, keine Ahnung, im Studium. Man hat aber auch negative Dinge erlebt. Vielleicht steckt man tatsächlich in einer Situation, in der man niedergeschlagen ist, in der man sehr herausgefordert ist. Und jetzt mache ich mir das Wesen Gottes mal klar, dass er liebevoll ist, er ist gerecht, er ist allwissend, er ist fähig, er ist majestätisch, er ist souverän, er ist herrlich. Und dann habe ich schon eine innere Einstellung. Das, was David zu sich selbst auch sagt, lobe den Herrn, meine Seele. Wenn ich mir diese Dinge klar mache, dann bereite ich praktisch meine Seele darauf vor, Gott zu loben. Und dann habe ich auch die Fähigkeit, jetzt zu sagen, danke, Vater. Dann werden, wie wir vorhin schon gesehen haben, diese alltäglichen Probleme, diese Probleme, diese irdischen Dinge einfach gehen in den Hintergrund. Und das müssen sie, weil wenn ich im Lobpreis stehe und singe und habe die ganze Zeit irgendwie den Ärger mit dem Nachbarn oder mit dem Geschäft oder die Rechnung, die ich nicht bezahlen kann, im Hinterkopf, dann bin ich abgelenkt und dann habe ich keine wirkliche Basis, den Herrn echt zu ehren und zu loben. Und Gott ist, wir hatten es letztens auch darüber gesprochen, Gott ist mit Sicherheit betrübt, wenn wir ihm nicht so viel zutrauen und vertrauen, dass er uns nicht wirklich versorgt und ausrüstet mit dem, was wir brauchen, tagtäglich als seine Kinder. Nein, eins dürfen wir nicht vergessen, wir sind nicht mehr sein Volk in dem Sinne, wie damals das irdische Volk, sondern wir dürfen uns heute Kinder Gottes nennen und Brüder und Geschwister des Herrn Jesus. So, im Teil 2 wollen wir uns kurz damit beschäftigen, gibt es denn einen Unterschied zwischen Lobpreis, dem Lob und dem Dank zu Gott und einer Anbetung? Weil oft ist das alles so im Topf drin und da machen wir Lobpreis und Anbetung. Ja? Im Englischen wird schon unterschieden, da heißt es Praise and Worship, also Lob und Anbetung. Ja, wir im Deutschen haben eher nur den Begriff Lobpreis und da steckt in dieser Suppe steckt alles drin. Und dann singen wir Lieder und rum. Ich halte es aber durchaus für sehr wichtig, zu unterscheiden, ob wir Gott loben, ihm danken für Dinge, die er getan hat, die er tut, für das, was er ist, oder ob wir wirklich anfangen, ihn anzubeten, was nämlich durchaus ein Unterschied ist. Und beides geht wohl Hand in Hand, aber es sind unterschiedliche Bereiche. Also Lob ehrt Gott für seine Taten, für sein Handeln. Anbetung ehrt Gott für das, was er ist. In seiner Person und in seiner ganzen Macht und in seiner ganzen Herrlichkeit. Lob, haben wir gesehen, kann gewisse Dinge hervorrufen, wie Freude, wie Tanzen, wie Klatschen. Ja. Wenn wir gute Musik haben, dann klatschen wir mit. Diese ganzen Dinge berühren uns, diese ganzen Dinge stimmen uns freudig und geben uns einfach einen freudigen Anlass, ihm zu danken. Und wir sehen das auch zum Beispiel in der Schrift im 2. Samuel. Da ging es um die Sache, dass David die Bundeslade zurückgeholt hat und war darüber so erfreut, dass praktisch die Wohnstätte Gottes wieder zurückkommt, die bei den Philistern gestanden ist, dass er also mit aller Kraft vor dem Herrn getanzt hat. Und David war mit einem leinenen Ephod gegürtet. Und so brachten David und das ganze Haus Israel die Lade des Herrn hinauf mit Jauchzen, mit Hörnerschall. Also da war Tanz dabei, da war Freude dabei, da war ausgelassene Stimmung, da waren Trompeten dabei, der Hörnerschall, und da haben sie gejauchzt. Und diese ausgelassene Freude sehen wir jetzt in der Anbetung in dem Sinn nicht. Also wenn wir uns das anschauen in der Offenbarung 4,10 bis 11, da sehen wir die höchste Form der Anbetung, die in der Dimension Gottes stattfindet, im Himmel. Und der Text geht so weiter, dass so fallen die 24 Ältesten, die auf ihren Thronen sitzen, um den Thron Gottes, nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt, und beten den an, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, und werfen ihre Kronen vor dem Thron nieder und sprechen: Würdig bist du, unser Herr und Gott, zu empfangen Ruhm, Ehre und Macht, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen sind und wurden sie geschaffen. Also wir sehen hier, das ist eine ganz andere Ebene, eine ganz andere Idee, Gott zu begegnen in der Anbetung als im Lob und im Dank, in der freudigen Bewegung und in dem Klatschen oder in dem ehrfurchtigen, ich gehe auf die Knie. Ob ich das innerlich mache oder äußerlich, ist nicht das Thema. Dort, wenn wir den Einblick bekommen von Johannes, der auf Patmos die Offenbarung bekommen hat, wenn wir da diesen kleinen Einblick bekommen in die Dimension Gottes, in da, wo Gott ist, und sehen, wie die Ältesten ihn anbeten, dann wissen wir, dass Anbetung eine andere Ebene ist. Also eine absolut heilige und besondere Angelegenheit. Das heißt also, das Verhalten in der Anbetung ist definitiv nicht Geklatsche, nicht Hüpfen oder solche Dinge. Das kann was Majestätisches sein, aber es ist immer eine ehrfurchtgebietende Sache, die Anbetung. Und das dürfen wir nicht verwechseln, weil Gott auch Anbeter sucht. Ja, das sagt Jesus dann, und das werden wir dann gleich sehen. Also der Unterschied zwischen der Anbetung und dem Lob haben wir kurz klar gemacht. Das ist einfach eine andere emotionale, eine andere Haltung, die wir innerlich haben beim Lob und bei der Anbetung. Was ist Anbetung an sich? Ja. Psalm 66 sagt uns, die ganze Erde wird dich anbeten und dir Psalmen singen, also Loblieder singen, sie werden deinen Namen besingen. Also die ganze Erde wird dich anbeten, das greift jetzt ins tausendjährige Reich voraus. Aber hier sehen wir, dass dieser besondere Akt der Anbetung, der absoluten Unterstellung unter Gott, der absoluten Anerkennung seiner Heiligkeit und seiner Würde, die ganze Erde betreffen wird. Kommt, lasst uns anbeten, uns neigen, lasst uns niederknien vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Was ist Anbetung? Anbetung ist ein Akt, der sich definitiv sehr, sehr unterordnet und Gott anerkennt als den Allerhöchsten. Das wird uns auch gezeigt, dass sich die Leute neigen und dass sie sich niederknien vor Gott. Also wer, wenn wir hier Anbetungszeit haben und wenn der Heilige Geist es entsprechend leitet, ist jeder frei, das wirklich auch zu tun, sich auch niederzuknien oder vor Gott zu beugen. Nicht, dass er das tun muss, innerlich auf alle Fälle. Wenn er es als äußerliches Zeichen auch tut, vollkommen in Ordnung. Jesus sagt zu der Anbetung, und das betrifft uns jetzt besonders im Neuen Bund, das heißt also nach Pfingsten und beginnen schon mit dem Auftreten des Herrn hier bei uns auf der Erde, sagt er interessante Dinge, wie er die Samariterin an diesem Brunnen trifft und mit ihr spricht, kommt es zu der Aussage von Jesus im Johannes 4,23, dass die wahren Anbeter den Vater in Geist und in Wahrheit anbeten werden. Und interessant ist jetzt, das zu sehen, dass der Vater solche Anbeter sucht. Also Gott sucht Menschen, die ihm in der Wahrheit, im Geist und in der Wahrheit anbeten. Also wir sehen schon, da ist Wahrheit drin und da ist Geist drin. Wir sehen hier nichts, dass sie Gott durch Klatschen und durch Jubel und durch Tanzen anbieten, sondern erst durch im Geist und in der Wahrheit anbieten. Der Geist Gottes, der Heilige Geist, den wir im Neuen Bund als Gläubige haben und empfangen haben, der hier auf der Erde wirkt und der uns leitet und führt, ist hier ist hier maßgeblich für die richtige Anbetung. Wenn wir anbeten wollen, müssen wir im Geist, das heißt in der Verbindung mit dem Heiligen Geist und in der Wahrheit, also mit und durch das Wort Gottes, also auf der Grundlage des Wortes Gottes anbeten. Das steht im Johannes 17,17, weil das Wort Gottes ist die Wahrheit. Also geleitet in Verbindung mit dem Heiligen Geist auf der Basis des Wortes Gottes ist es möglich anzubeten und Gott sucht solche Anbeter. Wir, die wir durch den Geist Gottes geleitet werden, sind Söhne Gottes. Das heißt, die Stellung, die wir jetzt haben durch den Heiligen Geist, ist eine ganz andere, als das irdische Volk damals hatte, weil sie den Heiligen Geist nicht hatten. Wir dürfen uns Söhne und Töchter, Kinder Gottes nennen. Wir haben eine ganz andere Stellung vor Gott. Und deswegen ist auch die Anbetung im Neuen Testament auf einem anderen Fundament, auf einer anderen Basis, nämlich im Geist und in der Wahrheit. Wir haben keinen Geist der Knechtschaft empfangen, sagt uns Römer 8,15, dass wir uns wiederum fürchten müssten. Also man kann auch aus Furcht mehr oder weniger anbeten, weil man extreme Angst hat und sich deswegen niederkniet und anbetet. Nein, nicht für uns, sondern wir haben einen Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Das heißt, wenn wir Gott in der Anbetung begegnen wir ihm natürlich als dem allmächtigen Gott. Aber wir dürfen ihm, und das hat er so entschieden, durch das Opfer Jesu, jetzt als Kinder begegnen und ihm als Kinder Anbetung bringen. Also die Ehre bringen, uns vor ihm zu beugen und ihn als den Höchsten anzuerkennen und zu würdigen. Und dieser Geist, ja, der Heilige Geist, gibt uns Zeugnis mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Das heißt, die Ebene bzw. die Stellung, die wir jetzt vor Gott haben, ist eine andere, ist eine höhere, als damals das Volk Israel hatte. Und aus dieser Stellung heraus beten wir Gott im Geist und in der Wahrheit an. Also zusammen mit dem Heiligen Geist, fußend auf der Wahrheit des Wortes Gottes. Die Schrift bezeigt uns das immer wieder, dass also das Wort Gottes die Wahrheit ist und wir auch natürlich dann das Wort auch kennen müssen, die Wahrheit kennen müssen, auch nicht isoliert irgendwelche Sachen rausholen, sondern das ganze Wort, den ganzen Ratschluss Gottes betrachten müssen und aufgrund dessen ihn anzubieten. So. Ah ja, genau. Was ich noch bemerken möchte. Der Punkt, dass wir als Kinder Gottes zu ihm nahen dürfen, hat immer etwas mit Nähe zu tun. Das heißt mit einer Vater-Kind-Beziehung. Also wer anbetet, tut dies seit dem Opfer Jesus aus einem sehr starken Vertrauensverhältnis und einem nahen Verhältnis zu Gott. Also wir sind nicht mehr fern, wie das Volk Israel damals, sondern wir sind als Kinder sehr nahe. Jesus sagt, wo zwei oder drei versammelt sind, ist er mitten unter ihnen. Und dessen müssen wir uns immer bewusst sein und dankbar sein, dafür, dass wir ihn aus dieser Stellung heraus anbeten dürfen. Kleine Nebenbemerkung, es heißt doch immer so schön, oder es wird oft gesagt, ja, Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Ja, das ist wohl richtig, aber das gilt für das Volk Israel, es gilt für den alten Bund. Wenn wir die Schrift anschauen, wenn sie musiziert haben und wenn sie dann Gott gelobt haben und angebetet haben, dann kam die Wolke des Herrn und die Herrlichkeit kam in das Haus des Herrn und erfüllte das Haus. Gilt für uns nicht mehr. Wir sind inzwischen Gott sei Dank weiter durch das Opfer des Herrn Jesus, weil wo wir sind, wo wir uns treffen, wo wir als seine Kinder zusammenkommen, ist er mitten unter uns. Fertig. Wir brauchen keinen Lobpreis mehr zu machen, um Gott hierher zu bekommen, damit er bei uns ist, damit eine Wolke der Herrlichkeit dieses Haus erfüllt, ist nicht nötig. Wenn Gott es tun will, darf er das gerne tun. Aber wir werden Lobpreis niemals aus diesem Grund tun, zu sagen, jetzt machen wir Lobpreis, damit jetzt dann Gott kommt und seine Herrlichkeit dieses Haus erfüllt. Zwecklos, das können wir 100 Jahre probieren, brauchen wir nicht, weil wir diese Ebene schon verlassen durften. Ja, der Herr ist hier und ist mitten unter uns und wie er den Lobpreis hört und genießt, wissen wir nicht, aber wir tun es von ganzem Herzen. Das Lob Gottes in der Gemeinde. So, der Punkt ist es, wir sind nicht immer in der Stimmung, Gott zu loben und zu ehren. Hatte ich vorhin schon mal kurz angerissen, ich habe eine schwierige Woche gehabt, ich habe eine schöne Woche gehabt, ich habe ein Problem, das Auto ist kaputt, die Frau ist krank, der Hund verliert die Haare, ich habe keine Ahnung, irgendwas. Ich bin belastet und diese Dinge sind bei mir im Kopf. So. Aus diesem Grund ist es ganz wichtig, wenn wir zum Lob Gottes in die Gemeinde kommen. In der Regel ist es bei uns so, dass wir Musik machen, dass wir Lobpreis machen, dass wir uns treffen und vor dem Gottesdienst, bevor das Wort ausgeteilt wird, Gott ehren, loben und auch anbeten. Und ja, so, wenn ich mich jetzt aber nicht danach fühle, hat es überhaupt nichts zu sagen letzten Endes. David sagt es im Psalm 103 und auch in anderen Psalmen übrigens ganz deutlich und es ist auch, kommt auch nicht von ungefähr. Er sagt, lobe den Herrn, meine Seele und alles, was in mir ist. Das heißt, er gibt sich selber den Impuls zu sagen, hey, Burschi, jetzt ist das wichtig. Wir fokussieren uns jetzt auf Gott und nicht auf den Ärger mit dem Nachbarn oder aufs kaputte Auto. Gott kennt diese Dinge und er hilft uns in diesen Dingen, überhaupt kein Thema. Ich meine, natürlich gibt es dafür grundsätzliche Voraussetzungen. Also man kann nicht erwarten zu sagen, ich lebe meinen Stiefel und mache meins und Gott hilft mir schon und regelt die Sachen. Das geht natürlich nicht. Jesus sagt ganz klar, wer mir nachfolgen will, nehme sein Kreuz auf sich und verleugne sich selbst. Allerdings ist seine Last auch sanft und sein Joch ist leicht. Also wir können diese Dinge tragen mit ihm. Wir müssen es immer ausgewogen betrachten, es ist immer Kontext nötig. Ja? Aber wenn wir nach sein Reich trachten, nach seinem Reich trachten und wenn wir ihn an oberste Stelle setzen, sagt uns der Herr ganz klar, dass er uns versorgt und uns um diese Dinge kümmert und uns das gibt. Da können wir uns felsenfest drauf verlassen. So, nun dürfen und müssen wir uns Gott ganz klar vor Augen malen. Deswegen auch unser Gottesbild. Er ist heilig, er ist gerecht, er ist allmächtig. Ihm ist kein Ding unmöglich. Er ist liebevoll, er liebt uns. Auch wenn er uns korrigiert, auch wenn wir in Probleme kommen. Gott liebt uns, überhaupt keine Frage. Alles wird denen, die Gott lieben, zum Besten dienen, sagt uns der Römerbrief. Keine Frage. Also unser Grundsetting für den Lobpreis im Gottesdienst ist positiv. Auch wenn wir negative Dinge außenrum erleben, unser Grundsetting ist positiv. Warum? Weil Gott hinter uns steht. Deswegen können wir zu unserer Seele sagen, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Lobe seinen heiligen Namen. Also wir müssen uns praktisch auf den Lobpreis einstimmen. so könnte man es auch sagen, und uns selbst an der Nase fassen, die Seele an der Nase, ich weiß nicht, ob die Seele eine Nase hat, aber an der seelischen Nase fassen und sagen, so, auf geht's. Und die Dinge hinter uns lassen. Das ist ein Akt der Entscheidung und das ist eine ganz klare Sache, zu sagen, so, jetzt ist Lobpreis dran, weil jetzt ist Gott Zeit. Gottesdienst ist Gottes Zeit und da geht es um ihn und nicht um unsere Problemchen oder um unsere Dinge. Es kann natürlich sein, dass wir uns elend fühlen. Wir haben Herausforderungen, wir haben Probleme, keine Ahnung. Angenommen, wir fühlen uns absolut elend. Wir haben überhaupt nicht die Idee, jetzt uns gut und fröhlich zu fühlen, um Gott zu ehren, zu loben. Wir haben überhaupt gar keine Empfindung, ihm irgendwie ein Lob zu geben, weil ich kann die Rechnung nicht zahlen, das Auto ist kaputt, der Hund verliert die Haare und solche Sachen. Ja, so. Und trotzdem sagt David, lobe den Herrn, meine Seele. Warum? Weil nicht die Umstände bewegen Gott, sondern Gott bewegt die Umstände, immer. Ja. So, und dessen dürfen wir uns bewusst sein. Deswegen ist es entscheidend, dass wir hier unsere Herzenshaltung festmachen. Was ganz, ganz wichtig ist, und das hat eben mit dieser Entscheidung zu tun, zu sagen, okay, lobe den Herrn, meine Seele. Es geht letzten Endes darum, unser innerstes Wesen, unser Herz einzustimmen, darauf zu sagen, so, jetzt ist Gott dran, jetzt lobe ich und ehre ihn, egal was außenrum ist. Das ist eine klare Entscheidung. Und das sehen wir auch im 1. Samuel, Kapitel 12, Vers 20, sagt, zum Volk, fürchtet euch nicht, ihr habt zwar all dies getan, etc., also ihr steckt in Schwierigkeiten, doch weicht nicht von der Nachfolge des Herrn ab, sondern dient dem Herrn von ganzem Herzen. Also das Herz ist entscheidend. Wichtig ist, es entscheidend ist, wenn wir uns am Sonntag hier versammeln zum Lobpreis, dass wir unser Herz einnorden und uns unsere Entscheidung klar machen, Gott zu ehren und zu loben. Wir müssen es von ganzem Herzen tun. Und weil, eins ist ja klar, ich meine, ich gehe mal davon aus, dass Gott bei weitem schönere Musik im Himmel hat oder in seiner Dimension, als wir hier fabrizieren können. Wir machen so gut, wie es geht und es ist, meistens klingt es auch ganz schön, aber ich denke mal, wenn wir dort sind, also zumindest ich als Musiker, werde mal Bauklötze staunen, was noch geht an Musik. Das denke ich jedenfalls mal. Steht jetzt nicht in der Schrift, aber das kann ich mir gut vorstellen, ja, in seiner Herrlichkeit. Der Punkt ist der, was will ich sagen? Gott braucht unsere Musik nicht. Definitiv nicht. Ja? Und unseren Gesang, der mal schöner ist und mal nicht so schön ist. Ja? Sondern was Gott will und was er braucht, ist unser Herz. Und ihm, dass wir uns als seine Kinder ihm von Herzen nahen. Warum? Weil er mit uns Gemeinschaft haben will, weil er es genießt, wenn wir aufgrund seines Wortes, seiner Wahrheit, glaubend, vertrauend zu ihm kommen. Punkt, darum geht's. Und darauf muss ich mich einstellen im Lobpreis in der Gemeinde. Im Psalm 9,2 sagt David, ich will den Herrn loben von ganzem Herzen. Da haben wir es wieder. Komm in die Gemeinde und sag, ich will den Herrn loben von ganzem Herzen, unabhängig von dem, was gerade passiert. Ja. Ich will all deine Wunder erzählen. Und wenn du es niemandem anderen erzählen kannst, dann erzähl es dir selber, weil es motiviert dich, Gott wieder so zu sehen, wie er wirklich ist. Psalm 86, 12, ich will dich preisen, Herr, mein Gott, von ganzem Herzen. Was interessant ist, es steht immer da, ich will, ich will, ich will. Es ist eine Entscheidung. Ich will dich preisen, ich will dich ehren, ich will dich erheben. Ja? Und nicht, ich denke jetzt an das Konto, was im Minus ist. Ich denke jetzt ans Geschäft, was nicht geht. Da kann man schon dran denken, aber vorher oder nachher. Und da kann man auch was damit machen, weil man ist nicht umsonst in der Situation, wo es nicht funktioniert oder wo was nicht geht. Fragen wir Gott, schauen wir, wo wir was ändern müssen. Aber das ist eine andere Baustelle. Und dann im Psalm 111,1, ich will den Herrn loben von ganzem Herzen, im Kreis der Aufrichtigen und der Gemeinde. Auch wieder, ich will den Herrn loben und ehren. Psalm 138,1, also können wir jetzt noch weitermachen von David. Preisen will ich dich mit meinem ganzen Herzen. Ich will dir spielen vor den Göttern. So, warum machen wir das Ganze mit Musik und Gesang? Also der Punkt war jetzt, komm in die Gemeinde, Norde dein Herz ein und sei ganz klar zu sagen, jetzt geht es um Gott, jetzt geht es darum, ihn zu ehren. Und ich garantiere dir, wenn du diese Entscheidung triffst und wenn du das tust und Gott wirklich lobst und ehrst und dann auch anbetest, wenn Anbetungszeit ist, deine Situation ändert sich zumindest. Deine ganze Einstellung gegenüber den Dingen, die dich negativ belasten. Und du hast eine andere Ausgangs, du gehst hier anders raus, als du reingekommen bist. Und so darf es auch sein. So. Ja. Packen wir das noch? Oder machen wir das? Schauen wir mal. Was ich noch gerne sagen möchte, wenn es darum geht, dass wir in die Gemeinde kommen und loben, Gott ehren und ihn loben und Lobpreis machen und uns hier versammeln und Musik machen und singen. Wie gesagt, ist klar, es geht nicht darum, dass wir hier eine Veranstaltung haben und man singt halt Lieder und Lieder sind gesungen und sind wir fertig. Da ist kein Herz dabei. Wir brauchen das Herz und wir müssen uns ganz klar sagen, lobe den Herrn, meine Seele. Also ich persönlich finde es unerträglich zu sagen, wir schlagen ein Gesangsbuch auf, die Leute sitzen, eine Orgel spielt und dann kommt irgendwie ein Gesang zustande und dann ist es fertig und das war das Lob Gottes. Naja, das sehen wir aus der Schrift her anders. Was ich damit sagen will, ist nichts anderes, als dass wir uns dann überhaupt nicht klar machen, wenn sowas so abläuft, mit wem wir es zu tun haben. Und deswegen würde ich ganz gerne nochmal, um die Dimension und die Ehrfurcht vor Gott da klar zu machen, die wir brauchen, um uns zu befehlen, zu motivieren, zu sagen, jetzt loben wir Gott, jetzt geht's um ihn, würde ich gerne nochmal aus der Offenbarung gerne was vorlesen, das habe ich jetzt nicht auf der Folie. Und zwar in Offenbarung 4,9 steht, und der darauf saß, auf dem Thron, war anzusehen wie Jaspis und wie Sardisstein. Und ein Regenbogen war rings um den Thron anzusehen wie ein Smaragd. Und rings um den Thron waren 24 Throne und auf den Thronen saßen, sah ich 24 Älteste sitzen, angetan mit weißen Kleidern und auf ihren Häuptern goldene Kronen. Und von dem Throne gehen Blitze und Stimmen und Donner aus, und 7 Feuerfackeln brennen vor dem Thron. Das sind die 7 Geister Gottes. Und vor dem Thron ist es wie ein gläsernes Meer gleich Kristall. Und in der Mitte des Thrones und rings um den Thron sind 4 lebendige Wesen voller Augen vorne und hinten. Und das erste ist gleich einem Löwen und das zweite gleich einem Kalb. Das dritte hat ein Angesicht wie ein Mensch und das vierte ist gleich einem fliegenden Adler. Und die 4 lebendigen Wesen, von denen ein jedes 6 Flügel hat, sind ringsherum und inwendig voller Augen. Und sie hören Tag und Nacht nicht auf zu sagen, heilig, heilig ist der Herr, Gott der Allmächtige, der da war und der da ist und der da kommt. Und so oft die lebendigen Wesen Ruhm und Ehre und Dank da bringen, der auf dem Thron sitzt, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wenn wir uns mal das kurz mal klar machen, was Johannes hier sieht, was Realität ist, wir können es nur nicht wahrnehmen, wen wir da loben, wen wir anbeten, wenn wir in die Gemeinde kommen, wohin unser Herz sich ausrichtet, wohin unser Sein und das, was wir tun, was wir ihm bringen, wem wir es bringen, wenn wir uns das anschauen, wenn es dann nicht klar wird, mit wem wir es zu tun haben. Ja, einer, der anzusehen ist wie Jaspis und Sardisstein. Also eine unglaubliche Herrlichkeit. Und das müssen wir uns immer wieder klar machen. In der Offenbarung 20,11 können wir noch lesen, und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß. Vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, der darauf saß. Wir haben überhaupt keine Idee, also keine Idee, sage ich mal so ganz platt, mit wem wir es bei Gott zu tun haben. Der auf dem Thron sitzt, vor dem fliehen Himmel und Erde. Und es wurde keine Stätte für sie gefunden. Also dieses erhabenste Wesen ist mit Worten letzten Endes nicht zu beschreiben. Und er offenbart sich als unser Gott und als Gott, der alles geschaffen hat. Und wir müssen uns diese Dinge immer klar machen, um in richtiger, würdiger und entsprechender Weise in der Gemeinde zu loben und anzubieten. Okay? Ist es okay, wenn wir hier stoppen? Weil dann braucht man nicht so viel hineinzupressen, weil dann mache ich nur eine kurze Zusammenfassung und dann, glaube ich, ist es gut für heute. Also, die Sache ist die, wir haben durchaus, können wir aus der Schrift sehen, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem Lob Gottes und der Anbetung Gottes. Lob hat eine freudige Auswirkung, wir klatschen, wir können tanzen, wir können uns freuen, wie auch immer. Ist bei uns unüblich. Kann sein, dass es woanders eher der Fall ist. Im Neuen Testament sehen wir es nicht, muss man ganz klar sagen. Also diese überschwängliche Freude, sollte sie passieren, gut. Wichtig ist aber auf alle Fälle zu sehen, dass das Lob Gottes immer mit Dank, mit Lob, mit Freudigkeit zu tun hat. Die Anbetung ist eine erhabene, eine heilige, eine ehrfürchtige Sache und keiner wird bei der Anbetung das machen. Okay? Und die Musik ist bei der Anbetung auch eine ganz andere. Sie kann majestätisch sein, aber sie hat nie die Bewegung oder hat nie den Ausdruck wie beim Lob. So, warum? Weil natürlich diese Dinge Auswirkungen haben auf unser Verhalten in der Gemeinde. Und darum geht es mir dann auch, wie sich eben die Anbetung ausdrückt in der Gemeinde und das Verhalten uns von uns beeinflussen soll, dass wir, wenn wir in die Gemeinde kommen und Lobpreis machen, unsere Lieder singen und uns Gott nahen dadurch, dass wir das wirklich in einer Haltung tun, die ihm würdig ist. Und dazu müssen wir uns ganz klar selbst befehlen und sagen, lobe den Herrn, meine Seele, egal was die Umstände außenrum tun. Wir fokussieren uns, norden uns auf Gott ein und haben aber dann auch die wirkliche Basis, ihn zu loben. Unsere Situation wird sich verändern, die Dinge werden sich ändern und wir gehen anders raus, als wir gekommen sind. Tut uns gut. Gott tut es gut, wenn wir uns auf ihn fokussieren. Er freut sich und er liebt es, wenn wir als seine Kinder ihn in der rechten Weise loben, ehren und anbeten. Ich denke, damit kann man das gut zusammenfassen, was wir heute ausgeführt haben. Wenn ich dann irgendwann wieder dran bin, werden wir uns noch die Punkte anschauen, warum passiert Lob und Anbetung mit Musik und welche Auswirkungen hat all das dann für uns in der neutestamentlichen Gemeinde. Dann will ich mich kurz und knapp verabschieden, oder magst du noch was? Gut, verabschieden von allen, die im Netz geduldig zugehört haben. Ich hoffe, dass alle was mitnehmen konnten und dass manche Dinge klar geworden sind. Bis nächste Woche. Macht es gut. Ciao.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft von Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe und Gnade immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Segen.